Hashimoto ist ja nicht heilbar. Das heißt, dieses Immunsystem ist immer so in Lauerstellung. Wann kann ich wieder angreifen? Dass das möglichst ruhig bleibt. Wenn diese Symptome auftreten, wie nicht richtig schlafen können, immer sehr angespannt zu sein, obwohl man das eigentlich gar nicht kennt, und eben diese Wassereinlagerung zu haben, Gewichtszunahme, das sind wirklich alles die klassischen.
Man braucht nichts im Leben zu fürchten, man muss nur alles verstehen. Dieses Zitat von Wissenschaftlerin Marie Curie hat sich Vanessa Blumhagen zu eigen gemacht und es ihrem neuen Buch über die Perimenopause vorangestellt. Ich finde das sehr mutmachend, gerade bei einem Thema, über das wahnsinnig viele Frauen und Männer kaum etwas wissen. Außer, dass sie intuitiv merken, dass alles irgendwann einfach mehr Kraft kostet. Und ich freue mich, heute Vanessa bei mir im Podcast Wissen, was dir gut tut, zu Gast zu haben. Ich bin Annette, eure Hostin, und begrüße dich herzlich, Vanessa.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ein kleiner Zusatz. Frauen und Männer und Ärzte wissen leider auch ganz wenig über die Perimenopause. Das ist mit ein Grund, warum dieses Buch entstanden ist.
Erstaunlich, aber ja, die Frage kommt noch, denn sie wird in deinem Buch sehr klar. Man kennt dich als frühere Society-Expertin und Moderatorin bei Sat.1. Du hast schon zahlreiche Bücher zu Stressmanagement, Abnehmen und dem Thema Schilddrüse verfasst und auch den Hashimoto Day zur gleichnamigen Schilddrüsenerkrankung ins Leben gerufen. Du bist also eine echte Gesundheitsaktivistin, könnte man schon so sagen. Schon mit Ende 20 hat dich das Thema Gesundheit ja ereilt, in Form der Schilddrüse. Was hinter deinen Problemen damals steckte, war aber gar nicht sofort klar. Was war denn damals los?
Das war so 2006, 2007, da hatte ich gerade bei RTL angefangen, meine Fernsehkarriere begann bei RTL und nach 5 Jahren bin ich dann zu Sat.1 gewechselt. Und wie bei vielen ist es so, es war so nicht greifbar. Also ich erkläre das immer so, ich hatte ein neues Auto, ich saß hier in Hamburg-Winterhude in diesem Cabriolet und eigentlich war alles toll und die Sonne schien und ich stand so an der Ampel und dachte so, irgendwas stimmt nicht. Aber ich konnte nicht sagen, was. Und erkläre das auch manchmal so, es fühlte sich so an, wie man wacht ja manchmal morgens auf und weiß, okay, heute kriege ich die übelste Erkältung meines Lebens, aber man hat in der Sekunde noch gar keine Symptome. Und ein bisschen so war das damals auch. Ich habe keine Erkältung bekommen, sondern ich habe eine Autoimmunerkrankung bekommen. Und das begann mit schlagartiger Gewichtszunahme, was natürlich unglaublich blöd ist, wenn man gerade beim Fernsehen angefangen hat, wo man ja sowieso immer dicker aussieht, als man wirklich ist. Also ich habe mit einem Wimpernschlag 11 Kilo zugenommen, ohne irgendwas zu ändern in meinem Leben. Ich war immer müde, meine Regel wurde unregelmäßig, also alles mit Ende 20, Anfang 30, mir sind die Haare ausgefallen. Ich hatte plötzlich ganz viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die ich vorher gar nicht kannte. Mir haben die Knochen und die Glieder geschmerzt. Ich war einfach nicht mehr lebensfähig und bin dann 3 Jahre lang von Arzt zu Arzt gependelt, die mir alle sagten, sie haben nichts und es ist alles gut und es ist der Stress und sie fliegen ja auch so viel und da im Studio bei RTL, das ist ja auch mit dem Funk. Und habe ich gesagt, ja, das stimmt, das ist nicht gesund, aber da stehen noch 50 andere Leute und die haben das nicht, also muss ja irgendwas schief gehen. Und dann bin ich von Rheuma-Diagnose über Gehirntumor-Diagnose.
Ach Quatsch.
Immer wurden dann Tests gemacht und ja, nach 1-2 Wochen als Privatpatient geht das ja schnell, weil viel Geld mitverdient wird, war dann wieder der Termin beim Arzt, wo man dann hoffte, es gibt irgendwie dieses Kind, kriegt einen Namen und dann hieß es, nee, die Tests sind negativ, was ja gut ist, um Gottes Willen, kein Mensch möchte Rheuma oder einen Gehirntumor haben, aber ich ging halt jedes Mal aus dieser Praxis raus und fing wieder von vorne an und es ging dann auch so weit, dass mir Ärzte gegenüber saßen und mir irgendwelche Psychopharmaka und Antidepressiva-Tabletten, Rezepte geben wollten, weil sie gedacht haben, ich bin einfach nicht ganz dicht und ich habe immer gesagt, klar leidet meine Seele, aber die leidet, weil es meinem Körper nicht gut geht und dann bin ich tatsächlich durch einen Zufall mal wieder selber auf die Diagnose gekommen nach 3 Jahren.
Wahnsinn. Man denkt, es ist ja eigentlich nur die Schilddrüse und sollte irgendwie diagnostizierbar sein.
Entschuldige, es ist ja nicht die Schilddrüse, es ist ja das fehlgeleitete Immunsystem. Das ist ja auch so ein Falschgedanke, den auch viele Ärzte haben. Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung und die Schilddrüse ist halt nur das kleine dumme Opfer oder das arme Opfer, sagen wir mal so.
Deswegen sagt man auch das Chamäleon unter den Krankheiten, habe ich gelesen. Dabei sind bei uns wahnsinnig viele betroffen, bis zu 8 Millionen Deutsche. Wer bekommt denn das?
Ehrlich gesagt, diese 8 Millionen, die tingeln ja so ein bisschen durch die Gegend. Also wenn ich mir das angucke, ich arbeite ja mit vielen ganzheitlichen Ärzten zusammen. Ich habe gerade letztens mit einem gesprochen, der hat gesagt, also jede zweite Frau ab 40, die bei mir in die Praxis kommt, hat was mit der Schilddrüse oder ein Hashimoto. Natürlich ab Anfang, Mitte 30, kann es auch die Perimenopause sein, die dazu führt, dass die Schilddrüse nicht mehr richtig funktioniert. Stichwort Progesteron, sprechen wir sicher nachher nochmal drüber. Aber also meiner Hochrechnung, Erfahrung, jetzt habe ich ja seit 16 Jahren mit Hashimoto-Patienten zu tun, sind wir wahrscheinlich irgendwo bei 12 bis 14 Millionen und die meisten davon wissen es nicht. Am meisten gefährdet sozusagen sind wir Frauen, weil wir eine genetische Vorbelastung haben, dass wir mehr gefährdet sind, Autoimmunerkrankungen zu bekommen. Also das bei allen Autoimmunerkrankungen, so nicht nur bei Hashimoto, ne, das bei Rheumatoide Arthritis, MS, Lupus und so weiter, sind wir Frauen mehr gefährdet. Und das Problem an der Sache ist, dass wir heutzutage halt unglaublich vielen Umweltschadstoffen ausgesetzt sind. Das begann mit der industriellen Revolution. Ab da haben wir ja Stoffe produziert, von denen ja keiner jemals getestet hat, was macht unser Körper damit. Also Viren, Bakterien, Pilze, kennt der. Alles gut, kann er mehr oder weniger mit umgehen. Aber Flammschutzmittel, Kunststoffe, Weichmacher, Duftstoffe, hat nie jemand getestet, was unser Körper damit macht. Und weil wir damit den ganzen Tag bombardiert werden, also es gab mal, irgendwo habe ich eine Zahl gelesen, Frauen, bevor sie morgens aus dem Haus gehen, zum Beispiel zur Arbeit, sind wir schon mit 200, ich weiß nicht, 28 oder so Chemikalien in Verbindung gekommen. Dieser ganze Mist, der im Bad steht von, ich sage jetzt keine Namen, aber die bei uns in jeder Drogerie stehen, eine Katastrophe. Also egal, was man sich hier drauf schmiert oder hier drauf schmiert, das dauert halt vielleicht eine halbe Stunde, dann ist es im Blut und dann fängt es an, Blödsinn zu machen. Und das Problem an der Sache, auch Leitungswasser, da habe ich mit meiner Freundin Anna, mit der ich ein Buch geschrieben habe, haben wir mal Klärwerke und Wasserwerke abtelefoniert und haben gesagt, wie oft testen Sie das denn, was so da drin ist? Machen Sie das jeden Tag? Und dann haben die zu uns gesagt, rufen Sie aus der Zukunft an? Das können wir gar nicht testen. Also natürlich Viren, Bakterien und so, klar, das machen wir schon täglich. Aber so die anderen Sachen, Schwermetalle und so, vielleicht alle 3 Monate. Und wir so, what? Antibabypille testen? Nein, machen wir nicht. So, das heißt, Leitungswasser, eine absolute Giftbombe. Konventionell hergestellte Lebensmittel, Pestizide, Herbizide. Das ist alles im Einzelnen wahrscheinlich nicht so schlimm, aber weil uns das jeden Tag so geballt zugeführt wird oder wir zuführen. Hier in Hamburg gibt's ja den Freihafen. In Hamburg gibt es eine erhöhte Arsen- und Quecksilberbelastung in der Luft. Das heißt, wenn ich vor die Tür gehe und einatme, muss ich ja, sonst ersticke ich ja, kriege ich automatisch eine Schwermetallbelastung. Wie gesagt, alles einzeln wahrscheinlich nicht so schlimm. Die geballte Version Katastrophe. Dazu kommt, dass wir natürlich alle unglaublich im Stress ausgesetzt sind. Dieses ganze künstliche Licht, dieses permanent ins Handy gucken, bei Instagram rumscrollen, Nachrichten, hier ein Krieg, da Rezession, da gibt's kein Öl. Das macht das, gerade mit uns Frauen, weil wir ein sehr fragiles Nervensystem haben. Und all das im Zusammenspiel, das ist ja immer das Problem, das Zusammenspiel, also irgendwann mal ist halt der letzte Tropfen, der auf dieses, in dieses Fass tropft und dann ist es zu viel. Bei mir kam dann noch zum Beispiel die Trauer über den Tod der Oma, ganz viele andere Sachen, virale Belastung, Epstein-Barr-Virus haben wir irgendwie mehr oder weniger alle im Körper. Und das sorgt dann eben dafür, dass das Fass zum Überlaufen gerät und dann bricht das aus.
Klingt wirklich sehr deprimierend und alarmierend. Ist diese Odyssee, die du erlebt hast, ist die immer noch so oder weiß man inzwischen mehr über Hashimoto?
Also ich kann mich erinnern, beim ersten Hashimoto Day 2022 habe ich mal so in die Runde gefragt, wie lang die einzelnen Frauen, da waren so um die 250, saßen da vor mir, gewartet haben auf ihre Diagnose, weil ich dachte, komm, mit 3 Jahren, boah, so schlimm ging es niemandem. Ja, nix. Da gab es Frauen, die haben über 30 Jahre auf eine richtige Diagnose gewartet. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe natürlich so ein bisschen Wirbel in Deutschland gemacht. Das wird jetzt wahrscheinlich mit dem Perimenopausenbuch auch wieder passieren. Also dieses Thema Hashimoto ist jetzt, also als ich 2010 damit konfrontiert wurde, gab es hier halt nichts. Also es gab ein Buch von einer ganz entzückenden Ärztin, die am Bodensee sitzt oder saß damals. Das brachte halt niemanden weiter. Da stand nichts drin. Sie ist ganz entzückend, aber das Buch war praktisch für die Tonne. Und mittlerweile, also ich habe ja jeden Tag Kontakt bei meinen Klientinnen im Coaching, kommt es einem schon so vor, dass die Ärzte sensibler sind auf dieses Thema und eher eine Diagnose stellen, was ja schon mal gut ist, weil jahrelang rumlaufen und denken, ich bin einfach nur nicht ganz dicht, ist ja schlimm. Aber die Therapie ist halt einfach immer noch eine Katastrophe. Und das liegt einfach daran, wir haben ja ein Gesundheitssystem, was auf Schulmedizin aufgebaut ist. Und Schulmedizin guckt sich halt das Herz, den Knochen, was weiß immer an, aber Hashimoto ist eine ganzheitliche Erkrankung, eine systemische Erkrankung. Und da muss man sich eben den Darm angucken, die Leber, die Nebennieren, die Schilddrüsenwerte. Man muss das Immunsystem irgendwie in Ruhe bringen, weil das Immunsystem attackiert die Schilddrüse und zerstört die Schilddrüse nach und nach. Aber das kann man aufhalten. Man mit Ernährungsumstellung, Umweltschadstoffe meiden, Stress reduzieren, Mikronährstoffen. Aber zum Beispiel allein von Mikronährstoffen erfährt ja kein Arzt im Studium was. Und deswegen ist das so wahnsinnig schwierig in Deutschland, wenn man tatsächlich zum Beispiel Kassenpatient ist und zu einem Kassenarzt gehen muss, eine adäquate Behandlung zu bekommen. Was anderes ist es, wenn man zu einem ganzheitlichen Arzt geht, die meistens aus diesem Gesundheitssystem ausgestiegen sind und Privatpraxen haben, die sind komplett überlaufen und kosten natürlich viel Geld, dann ist es eine andere Geschichte. Oder wenn man zum Beispiel auch einen guten Heilpraktiker hat, da sind ja auch nicht alle super, aber die haben natürlich dadurch, dass sie sich sehr immer fortbilden und nochmal einen anderen Blick auf den Menschen haben, hat man da ein bisschen mehr die Chance, Hilfe zu bekommen oder man kommt halt zu uns, mein Gott.
Also du berätst jedermann, jede Frau, besser gesagt. Und was kann man denn machen? Was machst du heute? Weil du siehst ja irgendwie glänzend aus, dir geht's gut, was ich so sehen kann.
Danke. Ja, mir geht's sehr gut. Ja, also ich mache eigentlich genau das, was in meinen Büchern steht, was ich bei Instagram oder Online-Vorträgen oder in Einzelcoachings erzähle. Ich habe einfach meine Ernährung umgestellt. Ich esse kein Gluten, ich esse keine Milchprodukte, ich esse kein Soja, ich trinke kein Koffein. Und bei mir zu Hause ist alles Bio-Demeter. Ich habe einen Wasserfilter eingebaut. Ich benutze nur Naturkosmetik. Natürlich, nichtsdestotrotz kann man Umweltschadstoffe heutzutage nicht 100% meiden. Ich bin ja viel unterwegs und natürlich muss ich dann am Flughafen oder am Bahnhof oder in einem Restaurant was essen. Und da kriege ich natürlich auch irgendwie einen Schwung mit. Aber ich versuche das so weit wie möglich zu vermeiden, damit mein fehlgeleitetes Immunsystem, Hashimoto ist ja nicht heilbar, das heißt, dieses Immunsystem ist immer so in Lauerstellung, wann kann ich wieder angreifen, dass das möglichst ruhig bleibt. Und das habe ich geschafft. Also ich habe seit über 10 Jahren keine erhöhten Antikörper mehr. Also meine Schilddrüse bleibt jetzt so, wie sie gerade ist. Und das möchte ich auch, weil all das, was unser Körper selber herstellt, ist immer 1000-mal besser als alles, was wir in Tablettenform nehmen können. Also sind meine Schilddrüsenhormone, also die Dosis der Hormone, die mein Körper nicht mehr selbst herstellen kann, ist super optimal eingestellt. Das kann ich natürlich selber, ne? Und meine Mikronährstoffe sind perfekt aufgefüllt. Meine weiblichen Hormone, Stichwort Perimenopause, sind mittlerweile auch tippitoppi. Ich muss zugeben, dass das Thema Stress, dass ich da ganz schlecht drin bin. Ich erzähle natürlich allen, sie müssen Stress meiden und so. Da bin ich einfach die größte Pfeife auf Gottes Erdboden, weil ich bin so ein Stress-Junkie. Ich mag das, wenn so 10 Bälle in der Luft sind, wenn ich ganz viele Termine habe, wenn ich eigentlich nicht so richtig weiß, wo vorne und hinten ist. Aber jeder muss ja irgendwie so einen kleinen Hinkefuß haben und das ist halt meiner. Aber ich sorge zum Beispiel auch dafür, dass ich jede Nacht 8-9 Stunden schlafe. Das ist ganz, ganz wichtig für meinen Körper. Gerade wir Frauen sollten zwischen 8 und 10 Stunden schlafen. Wer schafft das denn heutzutage? Aber man kann man sich ja mal vornehmen. So, mich fragen viele Leute, ne, was machst du? Und sag ich, ich mache eigentlich genau nur das, was ich allen erzählen, weil mehr ist es nicht.
Unser Podcast wird unterstützt von Kneipp. Gerade jetzt, wo wir wieder mehr draußen sind, uns mehr bewegen und vielleicht auch wieder mehr Sport machen, merkt man schnell, der Körper braucht einfach ein bisschen mehr Unterstützung, vor allem wenn es um Muskeln, Energie und Nerven geht. Und genau da spielt Magnesium eine wichtige Rolle. Viele von euch kennen Magnesium wahrscheinlich als Tabletten oder Sticks. Kneipp hat dafür eine neue, ziemlich leckere Lösung. Magnesium plus B12 als Gummis. Die schmecken fruchtig nach Himbeere und sind super praktisch für unterwegs. Ein Must für jeden Sport- oder Reisetasche. Ein Gummi enthält 120 Milligramm Magnesiumcitrat, also eine Form von Magnesium, die der Körper besonders gut aufnehmen kann. Und ihr könnt ganz flexibel dosieren, je nachdem, was euch gerade gut tut. Und irgendwie typisch Kneipp, das Produkt lässt sich perfekt in den Alltag integrieren und unterstützt einen bewussten Lebensstil optimal. Genau das ist schon seit Generationen die Gesundheitsphilosophie von Kneipp. Ja. Du hast es schon angedeutet, du hast geschrieben und gerade gesagt, du hast viele Kämpfe gekämpft gegen deinen Körper, auch gegen ignorante Ärzte. Welche Erfahrungen waren das denn?
Naja, das ein bisschen, was ich vorhin erzählt habe, ne? Also, dass man da hinläuft und sagt, ich habe die und die Symptome und ich habe es ja nachher, nachdem ein Freund zu mir gesagt hat, eine Freundin von mir hat irgendwie das Gleiche wie du, ist irgendeine Autoimmunerkrankung und da habe ich ja meine Symptome bei Google eingegeben, 2010, plus Autoimmunerkrankung, kam sofort auf Hashimoto und da habe ich gedacht, wie kann man das als Arzt denn nicht irgendwie auf der Platte haben? Und das ist all das, was all meine Klientinnen auch erleben. Sie bilden sich das ein, stellen sich nicht so an, essen sie weniger, wo ich gesagt habe, ich esse gar nichts mehr. Ich laufe jeden Tag. Ich bin wirklich 7 Tage die Woche. Hier bei mir um die Ecke ist die Außenalster, sind genau 7,7 Kilometer. Ich bin jeden Tag um diese fucking Alster gelaufen. Es hat nichts gebracht. Natürlich, wenn die Schilddrüse nicht funktioniert, dann ist der Stoffwechsel runtergefahren. Und ja, ich habe all das erlebt, was alle anderen oder die meisten eben auch erleben. Man wird wirklich, wie heißt das heutzutage, gegaslightet. Das kann man ja irgendwie beim Dating sagen, aber es ist leider auch bei Ärzten so.
Ja.
Und da half auch Privatpatientinnen nichts. Da wurde zwar das Geld mitgenommen, weil tolle Tests gemacht wurden, aber wenn die Ärzte ihre Blutwerte nicht selber lesen können und sagen, die ist alles super und da war halt gar nichts super, dann ist es halt eine Katastrophe. Mhm. Also wirklich, das war wirklich ein komplettes Armutszeugnis. Und das hat sich tatsächlich, kriege ich eben ja täglich mit, nicht viel verändert. Also die Diagnose wird schneller gestellt, aber dieses, der Schritt danach, was machen wir jetzt, dass es mir besser geht, es ist halt immer noch der gleiche Mist, um ehrlich zu sein.
Die seelische Belastung kam ja dann auch, hast du gesagt. Wie war das für dich, wie einschneiden? Gerade in der Zeit mit Ende 20, in der andere einfach gesund sind.
Ja, also jeden Tag wurde ich dicker und müder. Das ist ja so das Hashimoto-Buch. Da habe ich eine Sequenz drin, wo ich erzähle, dass ich in Düsseldorf am Flughafen saß, als ich bei RTL in Köln und da Köln Flughafen fliegen ja auch nicht immer andere Flieger und dann bin ich halt nach Düsseldorf und saß da an diesem Flughafen und mir ging es halt so schlecht und ich habe immer weiter zugenommen und es war ein täglicher Kampf und ich habe tatsächlich den Gedanken gehabt, wenn das Flugzeug jetzt abstürzt, dann wäre ich nicht traurig darüber. Also so tief unten war ich. Und ich bin eigentlich ein fröhliches Kerlchen, ne? Das merkt man ja. Also ich lasse mich auch nicht so leicht unterkriegen. Aber da war ich wirklich an so einem Tiefpunkt, wo ich gedacht habe, eigentlich will ich nicht. Also eigentlich, ich hatte ja ein sehr schnelles Auto, ich könnte das auch mal gegen so einen Brückenpfeiler lenken. Aber ich habe das natürlich um Gottes Willen nicht gemacht. Ich war damals ja frisch verheiratet. Nee, ich war verheiratet, frisch nicht mehr. Und vorher meine Eltern, also es gab gar keine. Aber ich finde, dass man schon mal solche Gedanken hat als jemand mit Ende 20, Anfang 30, der ja mitten im Leben steht. Ich hatte eine tolle Karriere, ich war beim Fernsehen. Mir ging es finanziell gut. Es gab ja überhaupt keinen Grund, bis auf diese Gesundheitsgeschichte. Und da sieht man ja, wie heißt es, wenn man nicht gesund ist, ist alles andere nichts. Ja. Also genau so ist es. Und so geht's. Das ist halt das, es geht Millionen Frauen so. Auch ein paar Männern, die sind ja ein bisschen unterrepräsentiert bei Hashimoto, Gott sei Dank, aber ich habe auch immer mehr in der Beratung Männer. Die nehmen das so ein bisschen anders auf, ne? Die lassen sich nicht so ganz extrem darunter buttern. Die haben auch ein bisschen andere Symptome, aber es gibt einfach Millionen Frauen, denen es schlecht geht und die gegaslightet werden von der Medizin. Und das ist, da muss es einfach einen ganz lauten Aufschrei geben.
Gegaslightet wurde man ja früher auch mit den Beschwerden, die du in deinem neuen Buch beschreibst, weil ganz viele einfach diese Perimenopause nicht auf dem Schirm hatten, nicht kannten. Jetzt kommt sie langsam so bei uns an, aber immer noch deuten viele die Zeichen falsch. Und du hast ein schönes Vorwort in dem Buch, in dem eine oder deine Ärztin ist es vielleicht, schreibt, dieses Buch beginnt dort, wo viele Gespräche enden, bei Frauen, die spüren, dass sich etwas verändert und dennoch hören, alles sei noch normal. Und trotzdem fühlt sich der Körper anders an, weniger belastbar, schlafloser, reizbarer, müde. Und die Methoden, die immer funktioniert haben, bringen nichts mehr. Wochenende zu Hause auf dem Sofa verbringen, eine Diät, kein Alkohol mehr, kein Zucker, es hat keine Wirkung mehr. Das fand ich so toll formuliert. Welche Zeit ist das? Wovon reden wir da eigentlich?
Also erstmal, die Dame, die du zitiert hast, ist Dr. Susanne Esche-Belker, eine sehr, sehr gute Freundin von mir, ganzheitliche Hormonspezialistin aus Berlin, der ich extrem verbunden bin und ich wahnsinnig gern mag, auch fachlich natürlich. Wir sprechen von der Zeit vor den Wechseljahren. Also wir haben jetzt ja jahrelang gehört, wir sind mehr als 9 Millionen und bla bla bla. Alles ganz, ganz wichtig. Was dabei total hinten runtergefallen ist, dass dieser Wechsel, also diese hormonelle Umstellung nicht mit 52 im Schnitt anfängt, sondern die fängt mit Anfang 30 an. Ich kann mich erinnern, ich bin jetzt 48. Bei mir fing die mit Mitte 30 an. Das ist 13 Jahre her. Ich sehe aber heutzutage jeden Tag bei meinen Klientinnen, dass ich Frauen habe mit Anfang 30, mit 32, die kein Progesteron mehr im Körper haben. Damit geht das nämlich alles los. Also wir sind jetzt noch mal 5 Jahre nach vorne gegangen. Wir müssen jetzt davon reden, von der Zeit Anfang 30 bis Anfang Mitte 50, wenn dann wirklich die Wechseljahre anfangen. Und das ist eine Zeit, in der wir Frauen, Männer natürlich auch, aber voll im Leben stehen. Da wird das Haus gebaut, da kommt das erste, zweite, dritte Kind, da hat man nebendran noch einen Job, kümmert sich um die Schwiegermutter oder um die eigenen Eltern, muss am Wochenende noch einen Kuchen für einen Tennisclub backen, ist noch im Karnevalsverein oder so. Also unser Leben ist voll. Richtig, richtig voll. Wir müssen da sein, jeden Tag. Und man muss ja mal ganz ehrlich sein, der Mann arbeitet, super, aber an wem bleibt der meiste Kladderadatsch hängen? An uns Mädels. Und umso stärker fällt dann natürlich auf, wenn wir nicht mehr schlafen können, dann sind wir nämlich nicht mehr fit, wenn wir geistig irgendwie auch nicht mehr manchmal hinterherkommen. Also ich kenne das auch so von mir, dass man vor jemandem steht, der redet mit einem und gefühlt bleibt das Gesprochene hier stehen und man denkt so, Was hat er jetzt gesagt? So, und das sind alles solche Sachen, die fangen so ganz klein an. Ne? Da denkt man so, ach komm, trinke ich mal einen Kaffee mehr oder am Wochenende gehe ich mal abends nicht weg und so. Und das ist das, was Susanne, ich glaube, ich habe das sogar auch irgendwo in meinem Vorwort geschrieben, das ist das, was Susanne da beschreibt, irgendwie der Espresso mehr reicht nicht mehr. Die Saftkur, die man dann mal macht, weil es die Brigitte oder wer auch immer geschrieben hat, was für ein Blödsinn, funktioniert eben auch nicht mehr. Und dann irgendwann mal, wir Frauen, wir versuchen ja immer zu kompensieren und bevor wir mal zum Arzt gehen, muss ja schon was Richtiges passiert sein. Und natürlich haben viele Frauen heutzutage schon die Erfahrung gemacht, dass der Arzt sagt, nee, boah, da ist nichts und so. Und ich beschreibe das ja auch ein bisschen weiter hinten im Buch. Das Problem ist ja auch, dass dank der gesetzlichen Krankenkassen keine Diagnostik gemacht wird. Also was man natürlich machen muss, wenn man mit diesen Symptomen in diesem Alter zum Arzt kommt, zum Frauenarzt, dann muss der Blut abnehmen. Dann muss, und das damit fängt schon mal an, morgens nüchtern zwischen 7.30 Uhr um 9. Wenn Sie um 16 Uhr einen Termin haben, dann können Sie das vergessen mit Blut abnehmen, weil unsere Hormone einem zirkadianen Rhythmus unterliegen. Zirkadian heißt Sonne. So, und morgens ist der richtige Zeitpunkt, um die abzunehmen. Und dann muss man auch noch den richtigen Zyklustag haben. Irgendwann mal ist halt schon mal nicht gut. So, dann zahlt die Krankenkasse diese Werte nicht. Dann sagt der Arzt, nee, macht keinen Sinn, weil er will ja nicht sagen, mache ich nicht, weil die Krankenkasse zahlt's nicht. Also da werden diesen gerade den jungen Frauen und auch so viel Steine in den Weg gelegt und sie bleiben dann in dieser misslichen Lage, die ja von alleine nicht besser wird. Denn je älter wir werden, erstens schwindet das Progesteron, dann, was einem auch keiner sagt, schwindet das Melatonin. Warum schläft Oma nur 4 Stunden? Nicht, weil sie den ganzen Tag nichts tut und nur vor der Glotze sitzt, sondern weil die kein Melatonin mehr produziert. Melatonin ist unser Schlafhormon, da ist Essig mit Schlafen. Dann verschwindet das Testosteron. Das habe ich jetzt auch so ein bisschen angestoßen. Keiner misst Testosteron bei Frauen. Wir Frauen brauchen Testosteron für die Knochendichte. Stichwort Osteoporose. Was werden da Riesenaktionen gemacht? Osteoporose, blablabla Tag. Ja, gebt den Mädels Östradiol und Testosteron, dann ist Osteoporose kein Thema mehr. Und dann, ganz am Schluss dieser Perimenopause, das ist so in meinem Alter mit Mitte, Ende 40, dann schwindet das Östradiol. Und dafür brauchen wir eine Diagnostik. Und die wird im Blut gemacht. Und ja, wenn es die Krankenkasse nicht zahlt, muss man das eben selber übernehmen. Und dann braucht man einen Arzt, der Ahnung hat und sich diese Blutwerte anguckt. Punkt. Und nur dann, natürlich mit bioidentischen Hormonen, Änderungen im Lebensstil, dann kann es einem besser gehen.
Ja, wir hatten das auch schon oft hier. Nimmst du die Hormonersatztherapie? Es klingt so.
Auf jeden Fall. Und ich finde es so, also ich habe teilweise 70, 60-jährige Patientinnen, die sagen, mir geht seit 30 Jahren, Entschuldigung, scheiße. Und mir hat das nie ein Arzt angeboten. Und es gibt ja diese Studien, mein Gott, Ärzte können doch Studien lesen, dass wir durch diese bioidentische Hormonersatztherapie, und nein, sie verstärkt nicht das Risiko, Krebs zu bekommen, das ist ja nun mal sowas von widerlegt, dass diese bioidentische Hormonersatztherapie uns ja nicht nur dafür schützt, dass wir besser schlafen können und dass die Hitzewallungen weggehen und dass die Verdauung besser funktioniert, wir nicht zunehmen und so weiter, dass man nicht so schwitzt, sondern langfristig schützt sie uns eben für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Todesursache Nummer 1 bei Frauen schützen wir, indem wir vor in diesem Window of Opportunity, das wir haben, also mit Anfang, Mitte 30, je nachdem, wann das Progesteron sinkt, bis 60 haben wir die Chance, uns mit bioidentischer Hormonersatztherapie vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, gewissen Krebsarten und zu schützen im Alter. Und dass wir diese Chance nicht nutzen, obwohl es gibt ja, also die Sachen gibt es ja. So, ich würde jetzt nicht das Progesteron mit krebserregendem Titandioxid nehmen, aber es gibt ja auch, also es ist... Du merkst, wie fassungslos ich bin, dass das noch so Herrschaftswissen hat, man das Gefühl. Das weiß so eine ausgewählte Bubble, aber die Masse kriegt's nicht mit.
Ja, wir haben ja eben schon öfter drüber gesprochen und natürlich gibt's diese Vorurteile, die du geschildert hast. Du bist jetzt hier die totale Advokatin, leidenschaftlich und so, das ist natürlich toll zu hören. Was passiert, wenn Progesteron sich langsam abbaut? Sag da nochmal bitte, was dann Frauen erwarten können oder wie sie ihre Zeichen deuten.
Also das Problem an der Sache ist, das baut sich ja nicht nur ab, sondern es gibt ja eine Ursache und in unserem Leben ist es Stress, denn unser Körper, wir haben Pregnenolon, das ist ja so das Mutterhormon und ich erkläre das immer so, Pregnenolon wird entweder in Progesteron oder in Cortisol umgewandelt und Cortisol ist so der Überlebensstrang, also Stress, und Progesteron ist der Fortpflanzungsstrang. Und wenn wir im Dauerstress sind, weil wir permanent im künstlichen Licht sitzen, weil wir bis spät auf dem Handy rumscrollen oder Netflix gucken, einfach blaues Licht unsere Augen trifft und wir deswegen nicht mehr richtig schlafen können, wenn wir gar nicht mehr wissen, wo uns der Kopf steht, wenn wir permanent bei Instagram uns vergleichen mit Toni Gahn und überlegen, warum wir nicht so schlank sind, tausend andere Sachen gibt es natürlich auch, dann entscheidet sich der Körper natürlich nicht für die Fortpflanzung, weil die in dem Moment total unwichtig ist, sondern fürs Überleben. Und das ist mit der Grund, warum wir einfach immer jüngere Frauen haben, Richtung Anfang 30, die einen Progesteronmangel kriegen. Und Progesteron ist unser Entspannungshormon, unser Entwässerungshormon, unser Schlafhormon. Ich habe in dem Buch zur Perimenopause geschrieben, Progesteron sind die Kronjuwelen unserer Hormone, weil die uns einfach, das macht schöne Haut, macht schöne Haare, es macht uns einfach glücklich und entspannt. Wir können viel besser mit Stress und der Welt umgehen. Wir zum Beispiel viele Frauen, die so eine Schmierblutung oder so ein bisschen ihre Tage kriegen und dann Pause und dann wieder richtig, auch alles klassische Progesteronmangelsymptomatik. Und wie gesagt, wenn diese Symptome auftreten, wie nicht richtig schlafen können, immer sehr angespannt zu sein, obwohl man das eigentlich gar nicht kennt, und eben diese Wassereinlagerung zu haben, Gewichtszunahme, das sind wirklich alles die klassischen Progesteronmangelsymptome. Und wenn sie dann Anfang, Mitte, Ende 30 sind, dann ist es einfach Zeit, zum Frauenarzt zu gehen und denen so in den Hintern zu treten, dass der eine Diagnostik macht.
Du meinst aber, der macht ja ganz selten eine. Also ich muss es zum Großteil selbst übernehmen, oder?
Als Patient, ja. Ja, weil es gibt ja diese berühmten Leitlinien. Mhm. Und da steht halt drin, wenn man nicht schwanger werden kann und wenn in den Wechseljahren extreme Symptome auftreten. Jetzt sind wir aber Anfang, Mitte 30. Wir sind hoffentlich noch nicht in Wechseljahren und vielleicht wollen wir auch gerade nicht schwanger werden. Und dann muss man eben den Arzt bequatschen und sagen, im Zweifel zahle ich selber. Das kostet ja auch nicht die Welt, ne, diese Werte. Aber da muss man natürlich einen Arzt vor sich sitzen haben, der das Zeug lesen kann. Dann geht's nächste Problem los.
Ja. Kann ich selber auch irgendwie gegensteuern mit, ja, vermutlich Stressabbau.
Ja, aber das ist natürlich auch so ein Thema, ne? Ich schäme mich immer schon, wenn ich das sage, weil es ist so, Vanessa, hast du nochmal eine andere Leier? Also, weil ganz oft im Leben, was soll man machen? Klar, also abends mal dieses blöde künstliche Licht ausschalten, nicht ins Handy gucken oder ich schreibe zum Beispiel meine Bücher immer nachts, was natürlich auch total irre ist, aber dann immer nur nicht mit Blaulichtfilterbrille, damit mein Melatonin nicht abgebaut wird und ich wenigstens schlafen kann. Also das ist natürlich, Stress ist ja auch so eine Kopfgeschichte, ne? Wie lasse ich mich wirklich stressen? Also rassel ich wirklich rein und lass mich vom Chef zusammenscheißen oder gehe ich hin und sage innerlich, das ist es alles nicht wert? Also klar, man kann natürlich ganz viel am Mindset machen, auf entkoffinieren, giftfrei entkoffinierten Kaffee umsteigen, auch so eine Geschichte, weil Kaffee natürlich alles weiter stresst und triggert. Aber, also klar, Stress, man kann versuchen, gut zu schlafen, was schwierig ist, wenn man einen Progesteronmangel hat. Man kann natürlich so ein bisschen mit diesen Pflanzengeschichten arbeiten. Frauenmantel ist so eine Geschichte. Aber ehrlich gesagt, so aus meiner Erfahrung, also wenn man wirklich im Progesteronmangel ist, dann bringt auch der Frauenmantel nicht mehr so wirklich viel. Dann hilft eigentlich wirklich das bioidentische Ersatzprogesteronhormon. Aber natürlich prinzipiell in der Perimenopause verändert sich ja auch ganz viel. Die Verdauung verändert sich, unsere Haut verändert sich und so weiter. Und da kann man natürlich viel machen über die Ernährung. Spätestens ab Anfang 30 ist Protein das Allerwichtigste. Hört auf mit eurer kohlenhydratlastigen Ernährung, das funktioniert einfach nicht mehr. Also zu jeder Mahlzeit 30 Gramm Eiweiß mindestens. Und das ist nicht 30 Gramm Pute, sondern das Eiweiß in der Pute. Also ich sage immer, ich frühstücke jeden Morgen 4 Eier und nein, es erhöht nicht den Cholesterinspiegel, das wissen wir ja nun. Mittags gibt's auch irgendeinen Salat oder irgendein Gemüse mit Fleisch und abends gibt's eben auch nochmal irgendein Steak mit Brokkoli oder so. Man kann ja seine Ernährung, das darf man jetzt auch nicht zu pedantisch machen, in so kostenlosen Apps einfach mal sich so eine App runterladen und dann einfach mal so bummelig reinschreiben, was man isst. Und dann kriegt man unten so eine Erklärung, so und so viel Gramm Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett. Und da, das habe ich auch mal vor ein paar Jahren gemacht, da bin ich so erschrocken, wie wenig Eiweiß ich eigentlich in meiner Ernährung habe. Und man muss auch sagen, diese Ideologie, wir dürfen alle keine tierischen Produkte mehr essen, da gehe ich wirklich die Wände hoch. Das ist die artgerechte Ernährung für uns. Also ich nehme gar keine Veganer in die Beratung, weil man die einfach nicht auf ein gutes Level kriegt. Also weil diese Ernährungsform unserer natürlichen Art der Ernährung so entgegensteht. Wir brauchen Cholesterin, um Hormone zu bilden, um Vitamin D3 zu bilden. Wir brauchen die richtigen Fette. Unsere Zellen bestehen aus Lipidhüllen und Lipid ist nichts anderes als Fett. Und pflanzliche Fette haben nicht die gleiche Aufgabe oder die gleiche Wirkung wie tierische. Und das sind alles solche Sachen. Ballaststoffe wären in der Perimenopause ganz, ganz wichtig, weil die Verdauung einfach anfängt, Probleme zu machen. Und das ist auch eine schöne Aufgabe, mal eine Woche lang zu gucken, ob man auf 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag kommt. Auch das ist für ganz viele ganz ungewohnt. Und das sind schon mal solche Sachen. Erstens braucht das Zeit und ist ein bisschen anstrengend. Aber wenn man da mal drin ist und sich das schon angewöhnt mit Anfang, Mitte 30, dann wird das hinten raus umso leichter.
Das sind wirklich gute Tipps, die man ja sofort umsetzen kann.
Muskelaufbau. Ganz, ganz wichtig. Vergesst die Rennerei. Hier war ja Marathon jetzt in Hamburg. Schön und gut. Vergesst die Rennerei. Geht dreimal in die Woche ins Fitnessstudio und macht Krafttraining. Das ist das Allerbeste für euch. Muskeln sind unsere Stoffwechselorgane Nummer eins. Die sorgen dafür, dass wir langfristig schlank bleiben können, dass unser Blutzucker stabil ist, dass die Unfallgefahr, je älter wir werden, umso mehr sinkt, damit der erste Sturz die Treppe runter mit 60 eben nicht der Oberschenkelhalsbruch ist, der uns für immer ans Bett fesselt, sondern dass wir das einfach alles besser abfedern können. Und deswegen, Mädels, geht in die Muckibude und stemmt Gewichte. Niemand sieht danach aus wie Arnoldine Schwarzenegger, sondern es macht Line, es macht schlanke, schöne. Dass es schön aussieht, ist natürlich ein netter Nebeneffekt. Das Wichtige ist einfach, dass es uns gesundheitlich, hormonell, blutzuckertechnisch stabilisiert.
Ich höre dir wahnsinnig gerne zu, weil du so empowernd reden kannst und ja, die Mädels echt antreibst. Ich fühle mich schon selber total ertappt. Du schreibst auch von 11 hilfreichen Wahrheiten, um durch diese Zeit gut durchzukommen. Da waren jetzt sicher schon einige dabei. Welche sind denn die wichtigsten?
Also, da kann man natürlich solche Sachen sagen wie, wenn du im Dauerstress lebst, dann wird die Perimenopause noch härter, als sie sein müsste. Da haben wir jetzt ja ausführlich drüber gesprochen. Aber eben auch solche Sachen wie, ich glaube, dass die Perimenopause so eine Zeit ist, die auch eine Chance ist. Das hört sich für jemanden, der jetzt da drin hängt und keiner hilft, natürlich an, wie, die ist doch nicht ganz dicht, die Alte. Wenn diese Symptome auftreten, wie nicht richtig schlafen können, immer sehr angespannt zu sein, obwohl man das eigentlich gar nicht kennt. Aber klar, man kann da auch so ein bisschen zurücktreten und sich mal überlegen, gerade wir Frauen haben ja gerade so in der Pubertät so Sachen beigebracht bekommen, dass wir immer so ein bisschen die Klappe halten sollen, so ein bisschen jetzt passen. Dich an und so. Und natürlich in der Sekunde, wo Östradiol gebildet wird in der Pubertät, das ist ja unser Care-Hormon. Damit fangen, also das sorgt ja dafür, dass wir das Kind, was wir gerade gekriegt haben, nicht verhungern lassen, sondern dass wir uns kümmern und dass wir vielleicht auch, wenn der Mann uns so ein bisschen auf die Nerven geht, so ein bisschen drüber hinweggucken. Und die Perimenopause ist übrigens auch die Phase, in der die Frauen am meisten Scheidungen einreichen. Stimmt wirklich. Und die Zeit danach natürlich auch. Das ist diese Zeit, wo wir auch mal anfangen können, uns wieder für uns selber gerade zu machen, uns um unsere eigene Wahrheit zu kümmern. Schlucke ich das jetzt wirklich weiter runter oder stelle ich mich mal hin und sage, nee, Chef oder Ehemann oder beste Freundin, ich will das nicht mehr. Und das kann auch wahnsinnig befreiend sein. Das schmeißt einem natürlich erstmal das Leben komplett über den Haufen und ist natürlich erstmal eine Umstellung. Aber gerade die Perimenopause ist so eine Phase, wo man auch das Standing dafür bekommt. Und was ich auch ganz wichtig finde, wir leben ja in wirklich total durchgeknallten Zeiten in Bezug auf, was ist Männlein, was ist Weiblein und so weiter, die Rollen der Frau und alles wird ja gleich gemacht, was ja unserer Natur gar nicht entspricht. Wenn wir uns andere Kulturen angucken, die Japaner oder irgendwelche Urvölker oder Leute, die im Urwald wohnen und noch eine ganz andere Gesellschaftsstruktur haben, da sind das die Frauen in der Perimenopause, gerade in der späten Perimenopause, die als Weise, als Heilerin, als Frauen, die eine Lebenserfahrung haben, anerkannt werden und die ganz anders gestellt sind als bei uns. Und das sind alles so Sachen, finde ich, ich bin jetzt keine Freundin von Female Empowerment, weil wir Frauen sind nicht schlechter oder besser als Männer, aber einfach zu diesem weiblichen Wissen zurückzukommen, was uns auch so abtrainiert wird, das finde ich, das ist gerade so in der Perimenopause, wo wir erzwungenermaßen uns auseinandersetzen müssen mit diesen Hormonen, finde ich, ist eine tolle Zeit und eine gute Möglichkeit, sich mal selber zu überlegen, jetzt sind wir ja, wir haben einen Job, wir haben Kinder, wir haben Familie, wir sind in so ein Leben reingerasselt. Will ich das eigentlich und wo will ich da stehen? Also es kann auch eine Chance sein. Wie gesagt, wenn mir das jemand vor 3 Jahren erzählt hat, als mir keiner Östrogen verschrieben hat, hätte ich dem auch gesagt, das ist nicht ganz dicht, ich will jetzt dieses Östrogen haben, damit es mir endlich wieder besser geht. Aber vielleicht kommt man ja in irgendeinem Moment in diese Chance, da mal anders drüber nachzudenken.
Ja. Weibliches Wissen weitergeben, das hast du jetzt sehr leidenschaftlich getan. Ich finde, das sind eigentlich sehr schöne Aussichten, die du da offeriert hast, auf mehr Selbstbestimmtheit, eine ganz neue Freiheit und eine neue Freimütigkeit eben auch. Danke für diese mutmachenden Gedanken, die uns in eine super Richtung pushen.
Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich glaube, wir Frauen müssen da jetzt mal ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Wir müssen aufhören, prinzipiell Männer als Schweine zu deklarieren und müssen uns vielleicht auch ein bisschen mehr auf uns selber zurückdenken und gucken, wo sind unsere Stärken, ohne dass wir jemanden anderen schlecht machen müssen. Ich glaube, das ist gerade Perimenopause, Menopause eine gute Zeit.
Ja, wer mehr so inspirierende Gespräche wie heute haben möchte, schaltet ein immer mittwochs bei uns.